Hallo, mein Name ist André und ihr kennt mich aus dem Swimcast. Ich mache jetzt hier diese kleine Präambel, weil ich mich bei euch entschuldigen möchte. Oder ich hoffe, ihr entschuldigt mich, weil man kann sich ja nicht selber entschuldigen. Jedenfalls ist die kommende Folge wieder ein Diskussionsformat mit dem guten Christoph Kläfers. Und wir haben 70, 75 Minuten über das Leben als Profischwimmer, als Profischwimmerin diskutiert, ob das überhaupt möglich ist und wie Schwimmen als Profisport aktuell überhaupt aussehen kann. Sprich, gibt es überhaupt die Rahmenbedingungen, um Schwimmen als Profi zu sein und einzig und allein davon zu leben und seinen Lebensunterhalt zu bestreiten? Wir definieren, was ist für uns überhaupt ein Profisportler überhaupt, und zeigen in der kommenden Diskussion auch einen, wie ich finde, ganz famosen Lösungsweg auf. Das Ganze hätte ungefähr so klingen sollen wie das, was ihr jetzt gerade hört. Aber da ich nicht fähig war, das Mikrofon ordentlich in Betrieb zu nehmen, hat nicht das Mikrofon meine Tonspur aufgezeichnet, sondern das Handy, das so 1,50 Meter, 2 Meter von mir weg lag. Das heißt, es ist wieder ein doller Hall, zumindest auf meiner Audiospur drauf. Das ist beim letzten Mal ja zu Recht bemängelt worden. Damit müsst ihr heute noch einmal Vorlieb nehmen. In Zukunft nicht mehr, da gibt es dann dieses kleine Schmuckstück, was ich jetzt gerade benutze, um den Ton aufzunehmen. Auch für Interviews am Beckenrand und so, das wird alles ein bisschen besser, dass wir klarer hören, was die Sportlerinnen und Sportler sozusagen haben und ihr auch hört, was in diesem Swim-Talk-Format dann so zu hören ist. Genau, das wollte ich einmal vorweg schicken, also noch einmal heute mit Hall und dann ab dem nächsten Mal, wenn es dann wieder zur Diskussionsrunde läutet, dann klingt das Ganze deutlich besser. So, und damit jetzt auch genug geredet. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Es geht jetzt los mit der Intro-Musik, dann begrüße ich euch und dann dürft ihr 70, 75 Minuten unseren Ideen lauschen und gerne euren Senf dazu abgeben an andre@swimcast.de oder in den, genau, per E-Mail oder auf Social Media oder am Beckenrand, wenn wir uns treffen und unterhalten können. Genug von mir, ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns nächste Woche wieder dann mit Ergebnissen von der ersten DMS-Bundesliga, also von der DMS-erste Bundesliga und mit einem Ausblick auf das Bundesfinale bei der DMSJ. Jetzt gute Unterhaltung und wir hören uns nächste Woche. Ich sage hallo und herzlich willkommen zurück im Swimcast-Diskussionshäuschen. Christoph Kläfers hat mir gegenüber wieder Platz genommen heute. Und wie jeder gute Podcast geht es direkt eine los mit einer Frage an dich, Christoph. Und zwar, hast du schon deine Steuererklärung gemacht?
Ja, meine Steuererklärung ist seit einigen Monaten schon fertig und ist auch schon mehr oder weniger wohlwollend bearbeitet worden. Ich glaube, ich liege in der Zeit. Wie ist es bei dir?
Bei mir war es letztes Wochenende soweit, also Anfang November. Wir hatten eine Verlängerung beantragt, weil wir es vorher nicht, wir haben es vorher nicht geschafft. Warum ist jetzt auch egal. Aber ihr merkt schon, dass damit neigt sich das Jahr dem Ende entgegen. Und zwar nicht nur das kalendarische Jahr, sondern auch für jeden persönlich das Geschäftsjahr. Also mit der Steuererklärung ist das ja so die ganz persönliche Finanzbilanz der letzten 12 Monate und im besten Falle schließt man das Ganze mit einem Plus ab. Und das ist dann natürlich nicht nur bei Christoph mit seinem opulenten Professorengehalt so, sondern auch mit meinem kleinen, niederen Angestelltengehalt so. Aber wesentlich interessanter ist das natürlich für all die Profisportlerinnen und Profisportler, die da draußen ihrem Hobby nachgehen und im besten Falle davon leben können. Und das soll heute das Thema sein, nämlich: Kann man vom Schwimmsport professionell leben? Verdient man genug, um sich davon ein Auskommen zu sichern, und was müsste sich vielleicht ändern, damit sich damit das Ganze nicht nur für die aktive Karriere reicht, sondern auch für den Weg danach. Und die erste Frage, damit wir vielleicht auf die gleiche Wellenlänge kommen, Christoph, ist eigentlich: Was heißt für dich Profisportler?
Ja, also ich finde, das ist eine sehr schwierige oder sehr diffizile Frage, weil man ja das klären muss, ob man nur die Karriere während der Karriere absichern möchte oder ob es auch ein bisschen darum geht, dass nach der Karriere ein bisschen was übrig bleibt. Und aus meiner Sicht, wenn man das Thema Profikarriere in den Fokus stellt, sollte im besten Fall nach der Karriere noch was übrig bleiben, weil wenn nichts übrig bleibt, muss man ja während der Karriere irgendwas parallel machen, um sich weiterzubilden oder sonst irgendwas zu tun. Dementsprechend habe ich keine richtige Antwort darauf, ob wie viel 1.000 Euro oder wie viel Millionen man Profi ist. Aber ich glaube schon, dass es so sein sollte, dass man einen signifikanten Teil seines Einkommens nicht benötigt, um nach der Karriere noch eine Zeit lang zu überleben, um sich umzuorientieren. Meistens ist das ja auch mit einer Zeit der Lehre verbunden, wo man dann einfach nicht so richtig weiß, was man machen soll. Die 20 Stunden, 30 Stunden Training in der Woche fallen weg und die wenigsten starten ja dann direkt in den Job, sei denn, sie haben schon eine duale Karriere begonnen.
Ich habe auch darüber nachgedacht, was Profisportler eigentlich bedeutet. Also heute Morgen, ehrlich gesagt, als ich die Frage aufgeschrieben habe, und war so ein bisschen hängen geblieben bei vielleicht sogar noch eine Stufe drunter und würde sagen, Profi bist du erstmal in dem Moment, wo du während deiner aktiven Karriere keinen anderen Zuverdienst brauchst. Also, dass das erstmal reicht, ich muss keine Ausbildung machen, ich muss nicht irgendetwas anderes Berufsmäßiges tun, was mich von meiner Hauptaufgabe des Sporttreibens ablenkt, abbringt. Das wäre für mich erstmal die Definition Profisportler. Und damit gehen, glaube ich, dann schon einige merkwürdige Einschränkungen einher. Denn so eine Profikarriere dauert ja irgendwie bis, sagen wir, bis Anfang, Mitte 30 bestenfalls. Zumindest bei den Schwimmern so, die ja wenig Impact haben. Bei anderen Sportarten ist das sicherlich etwas anders aufgestellt. Und dann aber allerdings mit Anfang, Mitte 30 eine Ausbildung anzufangen oder dann nochmal mit dem Studium zu starten, machen ja auch die wenigsten, weil es ja ein relativ großer Rückschritt ist. Und damit ergibt sich ja durchaus ein Problem in der Karriereplanung.
Genau, also das ist so ein bisschen auch der Punkt. Also ich sehe das genauso wie du, dass man sicherlich, wenn man ein Einkommen generiert durch seine sportliche Tätigkeit, dann fühlt sich das, glaube ich, erstmal immer gut an und man hat das Gefühl, auch erstmal abgesichert zu sein. Aber die Frage ist natürlich, was passiert danach? Also du hast ja gesagt, die Karriere ist in der Regel mit spätestens Mitte 30 zu Ende. Das betrifft ja nicht nur Schwimmen, sondern auch andere Sportarten. Und dann hängt es halt davon ab, wenn du in Mannschaftssportarten gehst, hast du manchmal natürlich die Tatsache, dass du große Sponsoren hast, die dann deinen Verein oder deine Mannschaft unterstützen und du da reingucken kannst in Praktika oder irgendwie als Testimonial direkt weitermachen kannst. Aber im Schwimmen musst du halt gucken, ob du dann mit privaten Sponsoren irgendwie was machst und die privaten Sponsoren dich dann irgendwie in eine Karriere weiter begleiten. Aber Rentenansprüche wirst du dann noch nicht genügend haben, um zu retiren. Also von daher wäre aus meiner Sicht das auf der einen Seite natürlich super, wenn man Profi ist, aber ja, ich finde das ein bisschen schwierig so zu definieren, dass wenn man ist Profi, wenn man davon jetzt, hier und jetzt leben kann.
Den Weg gab es ja schon mal, also das das Parallel dazu, ich glaube in Neckarsulm war das ja ganz prominent mit der Verzahnung von Wirtschaft und Schwimmteam, die dort stattfinden sollte oder stattgefunden hat, dass dort die Berufsausbildung eben ganz eng gekoppelt war und auch mit integriert war, ähnlich wie das an manchen Hochschulen, wir hatten ja das Thema letztens mit den USA, ist, dass sich beide Modelle dort miteinander vereinen lassen. Und da, aber das ist ja auch mehr eine Notwendigkeit. Also, weil wir, das Problem, was ich ein bisschen damit habe, ist, dass wir den Sportlerinnen und Sportlern hier zumuten, quasi zwei Dinge auf Niveau machen zu wollen oder machen zu müssen, was andere alleine erreichen. Also sie machen entweder nur ihre Ausbildung oder sind nur Profisportler, gerade wenn wir in den weltweiten Maßstab gucken, dann wird dort immer wieder geklagt über die Wettbewerbsstandortsnachteile in Deutschland, dass dort das Studium parallel noch gemacht werden muss und in anderen Nationen du mit einem Olympiasieg oder mit ähnlichen Dingen Erfolgen ausgesorgt hast für den Rest deiner Karriere. Und deswegen würde ich sagen, so richtig Profi-Schwimmer, zumindest aus der Definition, die ich vorne weggestellt habe, haben wir nicht.
Ja, würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also sicherlich müssen wir das ein bisschen differenzieren in den osteuropäischen Ländern, wo wir vielleicht auch nicht zwingend leben möchten oder unter den Bedingungen leben möchten, wie jetzt zum Beispiel in Russland, China, wobei China jetzt nicht mehr richtig europäisch ist natürlich. Aber in solchen Ländern, wo du gesagt hast, dass man ausgesorgt hat mit einem Olympiasieg, wo es quasi eine ganz andere Absicherung gibt, ist natürlich super. Auf der anderen Seite gibt es da andere Dinge, wo man sich vielleicht nicht unterordnen möchte oder in dem System nicht arbeiten möchte. Demgegenüber steht das amerikanische System aus meiner Sicht und wir hängen irgendwo mittendrin. Also Haben wir ja letztes Mal diskutiert, dieses Ausbildungssystem, was uns ermöglicht, den Sport im Schwimmsport dann allem unterzuordnen und in, weiß ich nicht, in 8, 10, 12 Semestern den Stoff, den andere in 6 Semestern studieren, dann hinzubekommen. Also es gibt Mittel und Wege, das haben wir ja letztes Mal auch diskutiert, aber zumindest nicht so strukturiert, wie das in den USA geschieht. Und auf der anderen Seite gibt es zwar Sporthilfe und Co., aber machen wir uns nichts vor, die Absicherung, die da passiert, ist auch eher eine Absicherung, die im Hier und Jetzt stattfindet und weniger was, wo ich sagen kann, okay, da habe ich jetzt schon mal meine ersten 10, 20, 30 Rentenpunkte gesammelt und deswegen kann ich jetzt auch mit Mitte 30 erst eine Ausbildung anfangen, weil das die ersten 10 Jahre habe ich quasi von meinem Profigehalt, was ich bekommen habe, schon normal wie jetzt ein Arbeitnehmer in eine Rentenkasse oder in, was weiß ich, in die Beamtenkasse oder Ärztekasse, wo auch immer, hin eingezahlt. Und das ist natürlich am Ende auch eine finanzielle Frage, ob man oder wie lange man professionell Sport betreiben möchte.
Du machst eine spannende Sache auf und da würde ich auch ein bisschen dann mal zu Fakten und Zahlen kommen in der Vorwegrecherche, weil zum einen ist, glaube ich, der Aufwand, den die Schwimmerinnen und Schwimmer betreiben für ihre Leistungen auf Weltniveau, das ist vergleichbar mit einem Vollzeitjob. Das sind 30, 40 Stunden, die da jede Woche investiert werden in den sportlichen Erfolg. Also das ist nichts, was nebenbei nach der Schule mal eben noch so stattfindet. Mit Frühtraining, mit Physio, mit Trainingslager-Investments und so weiter und so fort. Und das, was die Sportlerinnen und Sportler jetzt können tatsächlich, und du hast das Thema Sporthilfe gerade angesprochen, die ja nur einen ganz, ganz kleinen Teil der finanziellen Förderung darstellt, aber einen sehr wichtigen Teil darstellt. Es ging zum einen durch die Medien, dass das Thema Olympiasieg war das gewesen und dass die Sporthilfe dort für jeden Olympiasieg an die Athletinnen und Athleten 20.000 Euro ausschüttet. Das ist eine große Summe, aber die reicht auch nicht weit. Denke ich, da sind wir uns alle einig. Und dann gibt es noch verschiedene Sportförderungen oder Fördermöglichkeiten. Und eine der prominentesten, die dort stattfindet, ist eigentlich die Sportfördergruppe in der Bundeswehr, die sich selber auf ihrer Homepage bezeichnet als der größte Förderer des Sportes, des olympischen Sportes. Und wenn man dort die Mathematik dann vollzieht, dann sind insgesamt 57 Millionen Euro, die dort an Besoldung wohl ausgeschüttet werden oder die dort als Finanztopf zur Verfügung stehen. Davon werden 890 Menschen, Personen gefördert. Das macht 64.000 Euro pro Person pro Jahr. Ganz stumpf. Und jetzt kommt die spannende Zahl. Das sind pro Person also 5.300 Euro monatlich Bruttoverdienst. Plus Sporthilfeförderung. Und dann kommt man bei verschiedenen Quellen, wenn man dann mal nachfragt und sich umhört, aus beiden Töpfen, Sportfördergruppe und Sporthilfe, auf Pi mal Daumen 3.000 Euro Nettogehalt. Das ist reichlich. Also das ist über dem Bundesdurchschnitt, der liegt, glaube ich, so ungefähr bei 2,5 netto, aber nicht so weit deutlich, dass man da jetzt ausgesorgt hätte. Dann gibt es noch Möglichkeiten bei der Bundespolizei, dort sich fördern zu lassen, oder man sucht sich eben selber einen Arbeitgeber, der einen in der Ausbildung so weit unterstützt, dass man diesem Sporttreiben professionell in Vollzeit weiterhin nachgehen kann. Ja, und dann steht man aber, glaube ich, am Ende trotzdem da mit der nach der Sportfördergruppe und hat dort seine Bundeswehrkarriere gemacht, aber eine richtige Berufsausbildung, glaube ich, gar nicht absolviert.
Ja, also stimme ich dir vollkommen zu. Also ich glaube, also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass 3.000 Euro ein gutes, oder 3.000 Euro netto ein gutes Gehalt ist. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube aber, dass wenn wir Leistungssportlerinnen und Leistungssportler uns angucken, dass die vielleicht auch einen anderen Lebensstil haben. Die gehen vielleicht, wenn sie nicht trainieren, wollen sie vielleicht auch mal gerne was essen gehen, mal aus ihrem starren Korsett ausbrechen, vielleicht auch mal einen Urlaub hier machen. Dann, wenn du in Berlin oder Hamburg an einem Bundesstützpunkt trainierst, musst du auch irgendwo wohnen, wenn du nicht ewig im Wohnheim des Olympiastützpunktes wohnen möchtest. Also auch das ist ja so ein bisschen Lifestyle-Inflation oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dann möchte man sich vielleicht auch mal was gönnen, dann orientiert man sich an seinen Idolen, an anderen Profisportlern. Also ich glaube, wir sind weit davon weg, dass alle Schwimmerinnen und Schwimmer oder überhaupt olympische Sportlerinnen und Sportler mit ihren Louis Vuitton-Kulturbeuteln irgendwo hinkommen und ihren dicken Wagen vor der Tür parken, wie wir das jetzt im Fußball erleben. Aber ich glaube, dass so Themen wie ein cooles Auto, was man dann über einen Sponsor vielleicht erst bekommt und dann aber irgendwann vielleicht selber weiterfinanziert oder so, ich glaube, dadurch werden natürlich auch Dinge an dich herangetragen. Also Sponsoren, die vielleicht dazukommen, sind ja dann auch interessiert, einen interessanten Sportler oder Sportlerin zu haben. Und dann kommt ja nicht eine Marke, also die günstigste Marke immer auf dich zu, um irgendwas zu machen, sondern du wirst dann mit einem Produkt verbunden, was du später vielleicht auch weiter nutzen möchtest, wenn du nicht mehr diesen Sponsorendeal hast. Und ich glaube, da hängt halt ein bisschen Rattenschwanz dran, dass dann 3.000 Euro auch relativ schnell aufgebraucht sind, weil die Bubble, in der du dich bewegst, dann vielleicht eher mit anderen Summen operiert. Und ich finde, wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen über das Thema Verbände und Verbandsstrukturen gesprochen. Wenn wir uns den Skiverband zum Beispiel angucken, der ist sehr prominent im Fernsehen vertreten, der ist sehr prominent im Bereich Sponsoren vertreten. Also was da an Mitteln neben den klassischen Fördermitteln bezahlt wird oder wie da Sportlerinnen und Sportler ausgestattet werden. Also klar, die sind alle beim Zoll oder fast alle und oder irgendwo anders im Bundeswehr-Polizeisystem. Aber vielleicht gibt es ja auch Sportlerinnen und Sportler, die vielleicht gar nicht so viel mit der Bundeswehr anfangen können, die aus irgendwelchen pazifistischen Gründen oder aus ethischen Gründen oder sonst wie nicht im Polizeidienst oder Bundeswehrdienst landen möchten. Und dann musst du dir halt die 3.000 Euro netto über einen anderen Weg verdienen. Und wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich wird im Polizei- oder Bundeswehrdienst wird dann auch quasi parallel Rentenpunkte angesammelt. Wenn du nur gesponsert wirst, wirst du wahrscheinlich keine Rente bekommen, sondern da bist du quasi arbeitsloser Profi in An- und Abführungszeichen. Ja, also dann, wer zahlt dann irgendwie deine Beiträge? Und einen abschließenden Satz noch, du hast von 20.000 Euro gesprochen, die man für einen Olympiasieg bekommt. Wenn man das jetzt noch versteuert, je nachdem, wo man das macht, da bleibt jetzt auch nicht mehr so richtig viel übrig. Wenn du sagst, okay, du willst von 20.000 Euro, die versteuerst du mit, weiß ich nicht, der Einfachheit halber jetzt mal mit 40%, dann bleiben dir, weiß ich nicht, 12.000 Euro übrig, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und das ist dann irgendwie ein Tausender pro Monat netto, wenn du das auf ein Jahr irgendwie ausgeben möchtest. Und da machst du jetzt auch keine Sprünge mit. Also das, damit wirst du nach deiner Karriere nicht ewig weit kommen. Und das ist halt so ein bisschen das Thema, dass man einfach, ich glaube, das Thema finanzielle Bildung in solchen Verbandssachen vielleicht noch mitnehmen muss und sagen muss, hey, wenn du einen Sponsorendeal hast, dann leg immer was zur Seite, weil es nicht so wahrscheinlich ist, dass du am Tag deines Karriereendes schon irgendwie in einem Job bist, wo du auch 3.000 Euro netto verdienst. Also es sei denn, du bleibst in der Bundeswehr.
Das, was ich, was mir ganz wichtig ist, an der Stelle zu betonen, ist die Tatsache, dass es eine, und ich möchte jetzt nicht, dass es so negativ rüberkommt, so wie du gesagt hast, sind nicht Riesensprünge, die man damit macht, aber du kannst in deiner aktiven Zeit, hast du die Option und die Möglichkeit, von deinem Sport zu leben und dich voll diesem Hobby, mal ganz salopp gesagt, voll diesem Hobby hinzugeben. Da gehört ein gewisser sportlicher Erfolg dann mit dazu, dass man in den Förderkadern bleibt und auch die Kriterien erfüllt, um vielleicht Sportfördergruppe zu werden und so. Aber es ist möglich. Das finde ich schon erstmal eine ganz, ganz wichtige Aussage an der Stelle. Dann hast du noch gerade mit angesprochen, mit dem Sporterfolg, mit den 20.000 Euro für den Olympiasieg, die ja auch hinlänglich durch die Presse gegangen sind. Was ich auch wichtig finde, und da möchte ich immer an die Sportlerinnen und Sportler appellieren, mit diesem sportlichen Erfolg kommen eventuelle Sponsorenanfragen. Und du hast die Möglichkeit oder musst dich selber, gerade in dieser Individualsportart, als Marke inszenieren. Wenn du als Fußballer zum FC Bayern München gehst oder auch als Basketballer, dann hast du den FC Bayern München als Hintergrund, der macht für dich die Marke. Du musst selber vielleicht gar nicht so sehr, die haben den Vertrag mit Audi oder BMW, weiß ich jetzt gerade gar nicht, mit den Autolieferanten, dann kriegst du dein Fahrzeug gestellt und so weiter und so fort. Das macht der Verein für dich an der Stelle. In dieser Individualsportart, wie das auch vielleicht beim Tennis ist oder beim Boxen, dort bist du selber als Sportler die Marke Und du musst dich interessant machen für Sponsoren, für Fernsehauftritte, für Folgeauftritte bei TV-Talks. Und ich finde, ein ganz, ganz prägnantes Beispiel haben wir ja gesehen, als Angie Weltmeisterin geworden ist. Kurz Bahn-EM-Titel geholt, dann Weltmeisterin geworden und hat auf einmal eine Fläche geboten mit ihrer dann öffentlich gemachten ADHS-Erkrankung, mit dem Typ, mit dem Charakter, der sie auch einfach ist, mit der Lockerheit, mit der Frechheit auch, mit all dem, was sie, ne, mit der Tollpatschigkeit, das macht sie liebenswürdig, das macht sie nahbar an der Stelle, hat so viele Sachen gesagt, die einfach Sympathie und Emotionen wecken. Und das ist etwas, was du als Sportler, als deine Marke transportieren musst. Und du hast so viele Kanäle, über die das laufen kann. Und im Zweifel musst du dich nicht selber drum kümmern, sondern das macht ein Management für dich, das macht ein Berater, ein Marketingmensch für dich. Der rückt dich ins rechte Licht und knüpft dir die Kontakte. Und da finde ich, da fängt dann die eigentliche Arbeit an. Der sportliche Erfolg ist das eine. Und das muss, glaube ich, auch noch nicht mal ein Olympiasieg sein, sondern das kann auch schon in Anführungsstrichen nur ein WM-Finale sein oder etwas anderes, wo du die Möglichkeit hast, dich dann im Fernsehen zu zeigen, mit dem Mikrofon, mit Zitaten, mit deiner Art, mit deinem Charakter. Und auch das muss geübt werden und gelernt werden. Medientrainings werden wichtiger und wichtiger und fangen auch im Jugendbereich schon an. Und dann hast du die Möglichkeit, wirklich dort durchzustarten.
Ja, also du hast ja genau das gesagt, was aus meiner Sicht super wichtig ist. Wir müssen eher auf andere Individualsportarten gucken. Und ich glaube, dass wenn du im Wintersport jetzt unterwegs bist, da fängt ja die Saison gerade irgendwie wieder an. Wenn du im Skiverband bist, dann ist der Skiverband quasi dein FC Bayern. Ja, also der Skiverband hat Audi, der Skiverband hat, keine Ahnung, Fissmann, alle möglichen Sponsoren, die dann auf deinen Käppis, Mützen, wo auch immer stehen, und damit bist du schon mal in einem ganz anderen Licht. Dann kannst du beim Biathlon dein Gewehr mit irgendwelchen Individualsponsoren bekleben oder was auch immer. Klar, im Schwimmen ist jetzt ein bisschen schwieriger mit Badehose bekleben, mit Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Aber da sind wir auch wieder bei einem Punkt, den wir letzte Woche hatten. Wettkämpfe bei YouTube und so weiter, oder nicht letzte Woche, in der letzten Sendung hatten. Das ist ein Thema. Und dann das Thema Berater ist natürlich auch wieder eine finanzielle Sache, ne? Also wenn du ein Management brauchst, da wäre es wünschenswert, wenn auch da vom Verband aus ein Management zur Verfügung gestellt wird oder eins, was mit dem DSV vielleicht schon zusammenarbeitet, dass man da den Verband oder vielleicht auch den DOSB etwas stärker in die Pflicht nimmt, dass Schwimmen sicherlich nicht so prominent werden wird wie der Skiverband. Aber ich glaube, dadurch, dass es eine olympische Kernsportart ist, sollte man sich schon in Richtung Leichtathletik entwickeln und da auch einen Blick drauf haben, dass man nicht irgendwann endet wie Sportarten wie Ringen oder so, ohne denen zu nahe zu treten, die wirklich, oder Fechten, die nur alle 4 Jahre irgendwo stattfinden. Und im Schwimmen haben wir uns ein bisschen durch die wenigen Erfolge bei Olympischen Spielen dahin entwickelt, dass wir im linearen TV, was für Sponsoren wahrscheinlich immer noch am interessantesten ist, einfach wenig auftauchen. Und wenn wir ausschließlich darauf zielen, dass wir sagen, wir wollen die 20 Minuten ZDF bei den Deutschen haben, vielleicht auch da zu gucken, okay, wir gehen jetzt auf YouTube, da ist die jüngere Klientel, wir machen da, streamen da unsere Meisterschaften, gehen auf Twitch oder was auch immer und ziehen dann vielleicht auch andere Sponsoren an, die dann auf den Outfits, Badekappen, wo auch immer von unseren Athleten und Athleten sind, dann könnte man vielleicht darüber so eine Art Leichtathletik-Skiverband-Entwicklung nehmen und dann hätte man einen Sponsorenpool, der es auch mehr Sportlerinnen und Sportlern ermöglicht, eine Profikarriere zumindest während ihrer Zeit zu machen. Und das Thema Medientraining musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir ja gesagt haben, dass sie quasi eine Ausbildung und ihren Sport machen. Und am Ende ist ja quasi ein Medientraining auch eine Art Ausbildung, was sie machen. Sicherlich eher nebenbei und da wächst man auch mit. Aber dann würden wir uns wieder ein bisschen von der anfänglichen Diskussion entfernen, dass das dann der Profi ist, der sich nur auf seinen Sport konzentriert. Aber ich weiß, wie du es gemeint hast. Und ich glaube, dass das ja auch eine Weiterentwicklung ist, die dir im beruflichen Leben später helfen wird.
Ich glaube, Medientraining, um den Ball gleich aufzunehmen, fängt ganz einfach an mit so kurzen Beckenrand-Interviews bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften nach dem Rennen, einfach mal sich vor die Kamera stellen, Frage gestellt kriegen, Frage beantworten,
Auch wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht die Frage nicht verstehe und so, dann machen wir uns nichts vor. Aber hier im Swimcast mal zum Interview aufzutreten für 20 Minuten hilft auch in dieser Situation, Erfahrung zu sammeln und vielleicht etwas gelassener zu werden, bevor dir Lena Kästing oder Christian Keller vom ZDF mal das Mikrofon unter die Nase halten und du vielleicht vor lauter Adrenalin und Endorphin dann kein gescheites Wort rausbringst. Also das ist für mich etwas, was mitwachsen muss und zum Profisportlertum einfach dazugehört. Ich habe mir hier gerade zwei Notizen tatsächlich gemacht und das eine Thema war Werbeflächen und das soll mich für auch so ein bisschen zu der anderen, zu dem anderen Pfeil hinführen, den ich hier gerade an die Notizen gemacht habe. Du hast die Werbeflächen angesprochen beim Gewehr, beim Biathlon zum Beispiel oder auf den Skiflug-Anzügen. Das ist in meinen Augen etwas, wo sich das Schwimmen auch, ich möchte nicht sagen mal wieder, aber selber ins Bein schießt und selbst limitiert, weil klar, jetzt nicht auf die Badehose, aber du hast den ganzen Körper als Werbefläche. Und ich weiß nicht, ob das beim Boxen noch so ist oder bei MMA oder irgendwo. Dort gab es durchaus mal so Körpertattoos von Sponsoren. Und das ist, glaube ich, aber laut Regelwerk verboten im Schwimmsport. Das darf nicht gemacht werden. Und das halte ich für wahnsinnig, wahnsinnig kontraproduktiv, weil das am Ende die Fläche ist, die da ist. Ja, du kannst auch die Badekappe ja nicht unendlich voll drucken.
Ja, also stimme ich dir zu. Ich finde den Gedanken ganz lustig tatsächlich, wenn man da so mit so einem voll tätowierten Oberkörper ist und dann hat man wieder die Frage, bei Frauen hast du natürlich deutlich weniger Fläche, die du bewerben kannst, dann hast du im Zweifel den Nachteil, dass Frauen dadurch weniger Sponsorengelder akquirieren, hast dann wieder ein Geschlechterungleichgewicht, was auch eine Entwicklung wäre, was wir nicht forcieren sollten, das gibt schon häufig genug. Aber nichtsdestotrotz wäre das natürlich eine Überlegung. Ich glaube, dass wenn du dir ein Handballtrikot oder ein Eishockeytrikot anguckst, könnte ich mir schon vorstellen, dass eine Badekappe ein größerer Sponsorenfriedhof wird, als dass da nur einer draufsteht. Ja, also das müsste sicherlich möglich sein. Der Nachteil am Schwimmen im Vergleich zu Boxen und den anderen Sportarten ist halt, dass das zum Großteil unter Wasser stattfindet. Ja, also der Sponsor ist nicht so richtig gut zu sehen. Also wenn, dann ist der Sponsor zu sehen, wenn die Person zum Interview kommt und da zieht man dann irgendwie eine Cappy an. Also wir hatten das ja zu Zeiten von Paul Biedermann, als dann die Kappe, also die Schwimmkappe und dann raus und dann erstmal die Cappy auf, um zum Interview zu kommen, um sich da zu präsentieren. Und ich glaube, dass wir eher an sowas denken müssen. Also dass wir, glaube ich, die Wettkampfzeit in An- und Abführungszeichen gar nicht so sponsorenstark haben, sondern vielleicht die Interviewphase, sage ich jetzt mal, wo man halt dann sagt, okay, da sitzt jemand mit einer Cappy von Firma A und einem Oberteil von Firma B, wo noch Sponsor C und D auf dem Longsleeve oder auf dem T-Shirt drauf ist. Und dann hält man da halt seine Sachen in die Kamera und macht dann vielleicht einen Instagram-Post nach dem Training oder ist dann in einem nach dem Rennen irgendwo im Interview und stellt es dann auf seine Kanäle, weil wir uns halt, glaube ich, ein bisschen davon lösen müssen, dass wir so wie in den 90ern, als die Klitschkos geboxt haben oder Anfang der 2000er, im linearen TV nochmal so große Werbeflächen für so eine Sportart bekommen.
Also ich finde es wichtig, das lineare TV, stimmt, das war auch vorhin so ein Punkt und das ZDF hat die Finalabschnitte dir in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, quasi komplett übertragen von den DM. Die waren dann auch kurz und zackig durchgespielt. Hat, glaube ich, eine Stunde gedauert, was natürlich auch im Großen und Ganzen ein super attraktives Format ist, auch für alle, das Ganze zu kürzen und zu straffen und zügig hintereinander weg. Das ist das Schwimmen ja ganz toll. Genau, Paul Biedermann mit der Werbekappe von der Deutschen Vermögensberatung, Deutschen DVAG war das gewesen, die auch damals in dem Zuge ein Junioren-Jugendteam ins Leben gerufen hatten, dass sie stark unterstützt haben. Ich weiß nicht mehr, wer da Mitglied war, spielt auch keine Rolle, weil die Frage, die ich dort habe, ist, ob jemals jemand nachgegangen ist und gefragt hat, warum sie das eigentlich eingestellt haben, weil das wäre auch spannend zu hören. So, was hindert Sponsoren denn daran, ihr Engagement vielleicht fortzusetzen oder überhaupt einzusteigen, um an den Stellen ansetzen zu können? Und die zweite Frage, die ich noch hatte, ist, wessen Aufgabe ist Sportfinanzierung überhaupt? Denn ich bin der Meinung, wir reden jetzt ganz viel über Sponsoren und privatwirtschaftliche Investitionen, um ein Profi-Leben zu ermöglichen, auch über die Karriere hinaus. Und das ist ja das, worum es tatsächlich geht, also die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre bis vielleicht irgendwann 50 Jahre abgesichert zu sein, wenn man nicht in irgendwelche Spielsüchte verfällt, weil ich der Meinung bin, die staatliche Aufgabe mit dem, was wir aufgezählt haben, mit vielleicht Förderung über die Bundeswehr, mit Förderung über Sporthilfe plus dem, was der Verband noch tut mit seinen Kaderstrukturen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, ist in meinen Augen für eine sportlich, für die Rahmenbedingungen einer sportlichen Höchstleistung ausreichend. Das halte ich erstmal für hinreichend. Mehr geht immer, völlig klar, aber halte ich erstmal für hinreichend. Alles darüber hinaus muss in meinen Augen aus der Privatwirtschaft irgendwo herfallen.
Ja, also am Ende ist es ja das, wo wir eben auch schon mal waren oder beim letzten Mal schon waren. Also die Frage ist ja, das ist ja in erster Linie ein Hobby. Also niemand fängt an zu schwimmen, um damit später Geld zu verdienen. Also vielleicht träumt man von einem Olympiasieg, aber man träumt zumindest nicht von einer Villa in Saint-Tropez, gehe ich zumindest mal von aus. Dann sollte man eher eine andere Sportart anfangen. Aber das Ding ist ja, dass du dir die Frage stellen musst, wer soll dein Hobby fördern und bis zu welchem Punkt soll der Staat oder die Sportförderung dein Hobby fördern. Und ich glaube auch, dass wir genügend Geld im System haben. Also da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren, dass wir das noch weiter aufblähen müssen. Wir müssen eher darüber diskutieren, ob das an den Stellen ankommt, wo es sinnvoll ist oder wo es vielleicht sinnvoller wäre, sprich bei Trainerinnen und Athletinnen, und weniger im Funktionärssumpf versickern, um das mal böse zu formulieren. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, da könnte das System effizienter werden und muss es Doppel- und Dreifachstrukturen auf Verbands-, Bezirks-, Bundes-, was auch immer Ebene geben, um dann da verschiedene Töpfe zu haben, wo natürlich auch immer irgendwelche Reste hängen bleiben. Und dann auf die Frage einzugehen, für wen ist das privatwirtschaftlich sinnvoll? Also zum einen ist es ja nur privatwirtschaftlich dann sinnvoll, wenn du unternehmenstechnisch gerade gut da stehst. Da ist es aktuell, glaube ich, ein bisschen schwierig in Deutschland grundsätzlich. Aber eine Versicherung zum Beispiel, der könnte, würde ich schon zutrauen, dass die durchgehend ihre Erträge macht. Und da dann zu sagen, dass man gezielt als Deutscher Schwimmverband zum Beispiel auf Versicherungen zugeht und sagt, hier wollen wir partnern und nicht nur im Bereich von Speedo Arena und Co. sich irgendwie einen Ausrüster zu suchen, sondern das auch stärker von Verbandseite zu fördern, fände ich eigentlich ganz gut, weil es aus meiner Sicht auch nicht die Aufgabe von Athletinnen und Athleten ist, sich ihre eigenen Sponsoren zu suchen. Also im Moment ist es die Aufgabe von denen, aber wenn wir wollen, dass sie sich auf ihren Hauptjob und dass es Leistungen bringen, in einem internationalen Wettkampfsystem zu fokussieren, dann sollten wir denen so viel Arbeit wie möglich abnehmen und dann sollte die Verbandsstruktur dafür geschaffen werden. Auch wenn ich auf die Gefahr sehe, dass ich mich gerade selber konterkariere, weil dafür natürlich Personal in einem Verbandsapparat gebraucht wird, was nicht an die Athleten fließt. Aber da sich Gedanken zu machen, halte ich durchaus für relevant.
Nee, das sehe ich anders. Also das sehe ich ganz anders. Ich glaube, der Verband muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit sportliche Höchstleistungen möglich sind. Mehr Geld hilft da immer. Also bin ich voll bei dir. Mehr Sponsoren und vielleicht auch außerhalb der Schwimmwelt mal gucken. Nicht, wie du sagtest, Speedo Arena oder Tür oder Mercer Pools. Wer auch immer da im Schwimmsport ein Interesse hat, sondern mal Audi an die Werbebande zu holen oder VW, auch wenn es wirtschaftlich vielleicht gerade ein schlechtes Beispiel ist, an die Werbebande zu holen. Solche Geschichten. Und solange wie ein Unternehmen von dieser Größenordnung zweistellige oder dreistellige Millionenbeträge Gewinn macht, muss mir keiner erzählen, dass dort nicht 2 Millionen im Jahr übrig sind, um den DSV zu fördern. Und wir reden über Schwimmsport. Wir reden nicht darüber, dass wir mit einem Privatjet jede Woche 20 Leute quer durch Europa fliegen müssen, damit sie bei einem Basketballspiel auflaufen können oder bei einem Volleyballspiel, sondern wir reden über Trainingsbedingungen, über den Erhalt von Schwimmhallen, über eine Förderung eines Höhentrainingslagers und oder sogar über Personal. Und selbst da sind im Schwimmsport 2 Millionen extrem viel Geld. Das macht einen richtigen Impact, eine vergleichsweise kleine Summe für ein großindustrielles Unternehmen. Und dann glaube ich, also widerspreche ich dir in dem Punkt, dass ich sage, nee, der Sportler selbst ist dafür verantwortlich, sich ein für ihn geeignetes Unterstützerumfeld zu suchen, so wie er sich mit einem Physio, mit einem Trainer, mit einem Psychologen arrangieren muss, muss er auch gucken, okay, welches Sponsoring passt denn zu mir, weil das ist auch eine sehr individuelle Sache.
Ja, dann habe ich mich vielleicht nicht ganz so adäquat ausgedrückt, aber es ging mir darum, dass der erste Schritt wäre, dass, weiß ich nicht, eine Partnerschaft, du hast Audi, Volkswagen oder so jemanden ins Spiel gebracht, das müsste aus meiner Sicht strategischer von Seiten des Verbandes gesteuert werden. Und dann hätte man zum Beispiel, weiß ich nicht, in dem Fall vielleicht einen Leasingwagen und einen Trainingslagerzuschuss für jeden OKPK zum Beispiel. Und wenn dann jemand noch zusätzlich sich was dazu verdienen möchte oder Interesse hätte als Athlet für Firma X oder für Produkt Y, also Nahrungsergänzungsmittel oder sonst irgendwas, dann stimme ich dir vollkommen zu, dass das auf individuelle Athletenebene stattfinden muss. Aber mir ging es eher darum, so ein bisschen am Vorbild Skiverband, sage ich jetzt mal, sich einen Pool an Sponsoren zu suchen, wo man zumindest schon mal eine etwas bessere als die klassische Bundesförderung hat für Athletinnen und Athleten und dann weiß, okay, ich brauche mir erstmal keine Gedanken, um irgendwie ein Auto zu machen, wenn ich jetzt nicht in Berlin oder Hamburg am Bundesstützpunkt bin, sondern vielleicht irgendwo anders, wo ich auf ein Auto angewiesen bin. Ich habe irgendwie die Möglichkeit, eine Subvention für ein Trainingslager zu bekommen. Wobei, wenn ich OKPK bin, sollte das eigentlich auch ganz gut gedeckt sein. Aber ich habe vielleicht noch die Möglichkeit oder wir haben am Stützpunkt die Möglichkeiten, zusätzlichen Physiotherapeuten oder Mentaltrainer oder was auch immer einzustellen. Das ist halt für solche Dinge ein bisschen mehr finanziellen Freiraum gibt. Und wenn ich dann sage als Athlet oder Athletin, ich möchte neben Sporthilfe, Sportfördergruppe oder was auch immer, wie ich abgesichert bin, möchte ich jetzt noch 2, 3 Sponsoren haben, damit ich ein bisschen mehr Kohle habe oder damit ich mehr Sicherheit habe, um auch nicht hinten rüber zu fallen, wenn ich mal ein Jahr nicht im Kader bin, weil ich verletzt bin oder so, dann bin ich voll auf bei dir, dass man das dann privat als Athletin oder als Athlet selber in die Hand nehmen muss.
Ja, ich verstehe den Punkt vom Sponsorenpool, der beim Verband liegen sollte. Nee, stimmt da, also dass das ein Pool sein sollte, aus dem dann die Einzelsportlerinnen und Sportler auch schöpfen können. Ja, ich verstehe den Punkt so, dass das nett ist, dort Kooperationspartner zu haben, die dich unterstützen und die dir vielleicht Dienstleistungen oder Sachleistungen zur Verfügung stellen. Hilft aber am Ende ja auch nicht, weil du willst ja den Social Media Werbeauftritt haben. So, du willst als Isabel Gose oder als Ole Braunschweig, möchtest du vielleicht mit Gillette kooperieren und sagen, ey, die helfen mir dabei, in Wettkampfshape zu kommen. Hier, alles haarfrei, alles rutscht besser. Der Britta Steffen hat es damals gemacht, so in den 2000ern und hat damit Gillette, es liegt ja auch nahe, so warum nicht, dort halt dann das über Social Media zu bewerben. Und das sind ja die Wege, das sind ja die Marketingformate und die Marketingwege. Der DSV kann natürlich den Kaderpool an sich vergrößern, wenn mehr Finanzmittel da sind. Es ist sehr vage formuliert, was so ein Zugehörigkeit im DSV-Kader überhaupt als Vorteile hat. Ich habe das Zitat mal rauskopiert. Mit der Bundeskaderberufung legt der DSV den Kreis der AthletInnen fest, die in den Fördermaßnahmen eingebunden werden. Das Gebäude bedeutet in erster Linie eine geplante und gezielte Unterstützung der AthletInnen durch Lehrgangs-, Diagnostik- und Trainingslagermaßnahmen sowie ausgewählte Wettkämpfe zum Erreichen der individuell vereinbarten leistungssportlichen Ziele. Also man kriegt irgendwie, man darf an Lehrgängen teilnehmen, bei Diagnostikmaßnahmen, Trainingslagermaßnahmen besteht aber jetzt nicht konkret so viele, das bekommst du. Man hört wohl von so ungefähr 2 Höhentrainingslagern im Jahr, die dort gefördert werden. Möglicherweise sogar vollumfänglich, was für so einen NK1-Athleten ja fast das gesamte Trainingslager-Spektrum schon fast abdeckt.
Ja, also wie grundsätzlich ist da genügend Geld, um diese klassischen Leistungen rund um die sportliche Karriere, dass man sich um diese Karriere keine Gedanken machen muss, dass man sich um seine Leistungsentwicklung und Leistungsentfaltung wenig Gedanken machen muss. Aber mir geht es eher darum, diese Orientierung am Skiverband. Wir haben ja bei der Veranstaltung in Frankfurt hat Ilka Staub unter anderem unsere Studie oder unsere Befragung von Athletinnen und Athleten vorgestellt, wo es darum ging, was waren so Punkte, warum ihr aus dem, ja, ausgedroppt seid sozusagen und oder was fandet ihr besonders gut oder wie auch immer. Und in nahezu jedem Interview sind dann vor JDM und so diese Einkleidungen gefallen. Und das ist halt was, was wir vielleicht gar nicht so sehr unterschätzen sollen. Ich bin eben über den Skiverband gestolpert, weil es auch dort jedes Jahr eine Art Einkleidung gibt, wo sie komplett in Adidas ausgerüstet werden, wo sie ein Auto bekommen, wo sie neue Skier bekommen, wo sie was auch immer bekommen. Und ich glaube, dass wenn du einen Pool an Sponsoren hast, die dich unterstützen, dass wenn du irgendwie eine DSV-gebrandete Badehose, Badekappe und so weiter, der eine bekommt die von Arena, der andere von Speedo, was auch immer, der dritte von Michael Phelps, wie auch immer die ganzen Firmen heißen, du bist da tiefer drin als ich, aber wenn du da so eine Ausrüstung bekommst und dich jedes Jahr dann auch in so eine Zugehörigkeit mit dem Verband stürzt, glaube ich, dass das auch positiv darauf einzahlen könnte. Und das ist das, worum es mir so ein bisschen geht, dass du da so eine Art Pool hast und das Thema, weiß ich nicht, Rasierer oder Versicherung oder was auch immer, machst du dann für dich selber. Und auf der anderen Seite, finde ich, war ja quasi mit dem Karriereende von Paul Biedermann, um nochmal kurz zurückzuspringen, ja auch dieses DVAG-Junior-Team mehr oder weniger Geschichte, weil es dann quasi keine nachfolgende Athletinnen und Athleten gab, die dann weiter gefördert worden sind oder die dann das Sponsoring von Paul Biedermann übernommen haben. Und dann ist dieses Thema tot. Und das Gleiche gilt für Neckarsulm, wenn der Sponsor, der Mäzen, keine Lust mehr hat, dann ist das System tot. Und deswegen glaube ich, dass es grundsätzlich sinnvoll wäre, als Verband da so ein bisschen ein breiteres Netz zu spannen. Und wenn dann Autosponsor A abspringt, wird der halt durch Autosponsor B ersetzt. Wenn Klamottensponsor A abspringt, wird er durch Klamottensponsor B ersetzt, so dass du quasi immer so ein System hast. Und da, glaube ich, kannst du als Verband mehr akquirieren oder eine größere Fläche bieten und dann vielleicht auch das Thema Turmspringen und das Thema Synchro-Wasserball mitspielen und sagen, wir machen das jetzt für all unsere Athletinnen und Athleten und die treffen sich dann da bei dieser Einkleidung und ja, das ist halt so dieser Punkt, wo ich immer noch so ein bisschen dran hänge, dass man das halt einfach auf Verbandseite ein bisschen größer aufzieht und dann auf individueller Ebene als Athlet dann versucht, das Thema für sich möglichst gut auszuschlachten, um wie ein Profi leben zu können.
Ja, okay, den Punkt verstehe ich. Das ist ja auch viel mit Wertschätzung zu tun, gerade bei diesen Einkleidungsevents und so. Möchte ich jetzt aber auch sagen, das gibt es tatsächlich. Also es findet am Rahmen der deutschen Meisterschaften, weiß ich zum Beispiel letztes Jahr, dass nach Abschluss der DM vor den Olympischen Spielen gab es nochmal ein Testschwimmen mit diversen Schwimmanzügen von den ganzen Herstellern, wo die Athleten und Athletinnen sich einkleiden konnten. Oder dann sagen konnten, ja, den hätte ich gerne oder in dem Anzug, in der Badehose möchte ich dann bei Olympia auf den Startblock steigen. Also das findet tatsächlich statt. So, dort gibt es Bestrebungen und dort gibt es Maßnahmen, die genau das machen und in die Wege leiten, die du sagst. Ich habe noch eine andere Frage, weil du gerade auch das Thema Dropout angesprochen hast mit der Dropout-Quote. Was hält euch dabei? War die Einkleidung, war da eins der ganz positiven Beispiele, die dort genannt wurden. Was glaubst du, welchen Effekt hätte das auf die, auf den Nachwuchs, auf die Dropout-Quote, wenn es eine Perspektive gäbe, dass du nach 8 Jahren schwimmsportlicher Weltspitze für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast finanziell? Glaubst du, das würde den Talentpool wesentlich erweitern?
Ich glaube, dadurch wird niemand talentierter oder weniger talentiert. Also die Qualität wird sich dadurch nicht erhöhen aus meiner Sicht. Aber ich glaube, dass du damit natürlich einen anderen Anreiz schaffst. Also wenn du sozusagen wie jetzt in einem, wenn wir das Beispiel ist ja quasi wie wenn du 4 Jahre oder 8 Jahre im Bundestag sitzt, kriegst du so und so viel Anteil an deiner Pension, ist dann schon mal safe, oder du kriegst eine feste Pension, wenn du eine zweite Legislaturperiode machst, so wie wenn du eine feste Pension kriegst, wenn du einen zweiten Olympiazyklus machst oder dich ein zweites Mal für Olympische Spiele qualifizierst. Grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Idee. Auf der anderen Seite fördert sowas natürlich auch immer dazu, Leute zu trainieren, wenn sie eigentlich vielleicht mal eine Pause bräuchten. Vielleicht kommen da mehr Verletzungen. Also ist jetzt aus einem sehr problembehafteten Denken heraus. Aber aus einem rein sportlichen Denken heraus glaube ich, dass das auf jeden Fall dazu beitragen würde, dass du Sportlerinnen und Sportler besser dazu motivieren kannst. Weil am Ende ist ja die Frage, die machen das ja nicht, weil sie damit super reich werden, sondern die meisten machen das, weil sie erstens vielleicht nichts anderes in ihrem Leben kennen oder nie so viel Spaß in irgendeiner anderen Sache gehabt haben, vor allem. Und wenn du dann sagst, ey, wenn du noch 4 Jahre die Sache machst, wo du am meisten Spaß du hast, auch wenn wir wissen, dass das eine Höllenqual ist, jeden Tag, jede Woche 60 Kilometer zu schwimmen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viel Bock macht, gerade im grauen November und du nicht im Trainingslager irgendwo bist, dann hilft dir das vielleicht, durch diese Zeiten zu kommen und vielleicht auch motivierter in diesen Zeiten zu trainieren. Und ja, also ich finde, das wäre auf jeden Fall ein Gedankenspiel, was wir mitnehmen sollten. Oder zumindest zu sagen, für jedes Jahr Zugehörigkeit in einem Bundeskader gibt es x Rentenpunkte oder gibt es vielleicht sogar Pensionsansprüche. Ich glaube, eigentlich, also wenn man das jetzt ein bisschen übertrieben darstellt und so ein bisschen die Sichtweise einnimmt, die während der Zeit des Eisernen Vorhangs passiert sind, dass man Diplomaten im Trainingsanzug ist, repräsentieren sie ja mit ihrer Bundeskaderzugehörigkeit Deutschland und andere Staatsdienerinnen und Staatsdiener haben Pensionsansprüche. Also warum soll man nicht für jedes Jahr im Bundeskader ein Jahr Pensionsanspruch bekommen?
Das ist ein richtig guter Punkt. Da habe ich gerade sehr, sehr viel genickt hier hinter meinem Mikrofon, weil das ein sehr, ich fand den Gedankengang sehr, sehr klug. Also gerade jetzt auch mit dem Twist, den du noch gemacht hast, ist eine Repräsentationsfunktion. Und war jetzt bei dem Punkt, dass du nicht vielleicht zweimal Olympische Spiele nacheinander und dann kriegst du Rentenanspruch X, das hätte vielleicht oder würde vielleicht dazu führen, dass so Athletinnen und Athleten, die sehr talentiert sind, aber dann nach einmal Olympia sagen, okay, ich habe jetzt mein Ziel erreicht und bin dort 37. geworden und hat Freistil, keine Ahnung, möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten. Ne? Diese Quali für Olympia ist wirklich schon eine herausragende sportliche Leistung, die nicht viele schaffen. Ne, und dann habe ich mein Ziel erreicht und mache jetzt den Deckel drauf, weil ich kann davon später nicht leben und ich muss jetzt gucken, ich bin jetzt 25 und mache meine Ausbildung noch ein Jahr zu Ende, ist mir zu stressig und dann kann ich ins Berufsleben Rentenpunkte sammeln und so weiter. Und da wird es einfach mal aufgeschrieben, weil sich so schön leicht rechnen lässt, dass man sagt, okay, wenn du es schaffst, 10 Jahre im Olympiakader zu sein, des DSV, dann bekommst du ab dann eine monatliche Pension von 1000 Euro. Nur um eine Zahl zu nennen. So, das kann man dann ausmathematisieren, mir egal. Schaffst du es 9 von 10 Jahren, kriegst du noch 900 Euro, dass das so stufenmäßig runtergeht, bei 8 Jahren 800 und so weiter und so fort. Um dort wirkt, und ich glaube dann, dass das wäre meinen Augen ein echt guter Weg. Ich finde den sehr, sehr charmant und sehr reizvoll.
Ja, also ich finde, mir immer wenn wir über dieses Thema sprechen oder jetzt länger wieder darüber sprechen, muss ich immer häufiger an Jan-Philipp Glania denken und der hat ja nochmal 1 Jahr länger gemacht oder 2 Jahre länger, weiß ich gar nicht, und hat seine Zahnarztkarriere nach hinten geschoben und Zahnarzt ist jetzt sicherlich ein Job, wo man nicht ganz so schlecht verdient, würde ich mal behaupten, zumindest deutlich besser als das, was man an staatlicher Förderung im Bundeskader bekommt. Da musst du schon viele gute Sponsoren haben, um dir ein ähnliches Gehalt zu erschwimmen, sage ich mal. Und der hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch in 1-2 Interviews mal gesagt, dass das für ihn eine schwierige, vor allem finanziell schwierige Entscheidung war, sich dafür zu entscheiden, ein Jahr länger zu schwimmen und ein Jahr später in die Praxis einzusteigen, weil das natürlich für seine Verdienst und auch für seinen perspektivischen Verdienst dazu führt, dass er, weiß ich nicht, 100.000 Euro Umsatz in einem Jahr oder wie viel auch immer das ist, halt einfach nicht hat. Und das muss man auch einfach ganz klar sagen, dass das, also Geld ist nicht alles, vor allem nicht in so Sportarten wie Schwimmen, aber Schwimmerinnen und Schwimmer sind in der Regel, kommen aus Familien, die eher aus guten finanziellen Verhältnissen kommen tendenziell und weniger aus prekären Familien. Da gibt es ein recht hohes Bildungsniveau. Und wenn du aus solchen Familien kommst, dann wird auch in deinem Familienumfeld häufig über finanzielle Absicherung, Rente und so, ich sage jetzt mal, langweilige Themen gesprochen. Und das spielt dann natürlich für dich als Athlet oder Athletin auch eine Rolle. Und wenn du sagen kannst, ja, also ich bin gerade im Bundeskader und im Bundeskader sammle ich Pensionsansprüche, was wir eben gesagt haben, dann ist das was, wo du, glaube ich, relativ viele Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, wie willst du jetzt noch ein Jahr schwimmen? Denk mal an deine Ausbildung. Wann soll das denn kommen? Du kannst doch damit eh kein Geld verdienen. Ja, und Olympiasieger wirst du eh nicht oder so. Also solche Leute in deinem Umfeld gibt es ja sicher auch, auch wenn das hoffentlich nicht die Mehrzahl deiner Unterstützerinnen und Unterstützer ist. Aber an einem gewissen Punkt muss man ja schon sagen, also wie lange kann ich das als Eltern vielleicht auch noch mitfördern? Ich muss mich wieder in Frankfurt bei der DSTV-Veranstaltung, hat die Mutter von Ramon Klenz gesagt, ja, Ramon ist jetzt zweimal an der Hürde Olympische Spiele gescheitert, war aber die meiste Zeit Bundeskader, aber nichtsdestotrotz wurde er relativ stark aus der Familie unterstützt. Und man muss sich ja irgendwann die Frage stellen, wie lange kann ich das als Familie noch machen? Wie lange will ich das noch machen? Wann schicke ich mein Kind dann auch in den Weg zu sagen, du musst jetzt studieren, du musst jetzt eine Ausbildung machen, also wir können das nicht mehr weitertragen. Also ich glaube, da hängt halt viel mehr dran als das, was wir, also auf individueller Basis zumindest, als das, was wir, wenn wir das aus Verbandsperspektive oder aus so einer hohen Flughöhe betrachten. Und deswegen glaube ich, dass so eine Fragestellung ist, oder dass, wenn man jetzt so eine Athletenvereinigung oder wo auch immer ist, und das Gleiche gilt auch, wenn er sich für Trainerinnen und Trainer, wenn du auf Bundeskaderniveau Trainer bist oder irgendwie im Bundestrainerstab bist oder sonst wo oder zu Olympischen Spielen, zu Weltmeisterschaften fährst oder so, vertrittst du aus meiner Sicht auch Deutschland. Und wenn du Deutschland vertrittst, sollte man darüber nachdenken, ob es in Richtung Pensionsrentenansprüche, was auch immer, irgendwelche Zusatzleistungen einfach gibt.
Ja, absolut. Ich habe noch nichts Negatives gefunden, gerade an diesem Pensionsgedanken mit Kaderzugehörigkeiten und Ähnlichem. Das weckt in mir viel, viel Traum, dass das erste Mal, dass ich hier gerade sitze und denke, ja, das ist ein neuer und ein anderer Weg, der vielleicht diskutiert und durchdacht werden sollte. Viel Input. Du hast das Thema Ramon gerade angesprochen, den ich vielleicht sogar nochmal als Beispiel anführen möchte für: Du musst dich auch individuell um deine Absicherung kümmern und um dein Sponsoring und um deine Unterstützung, weil niemand, also ich glaube, wir sind uns alle einig, Ramon ist ein Charakterkopf. Das ist keiner, der stromlinienförmig irgendwo durchgeht. Das ist jemand, der auch wieder Emotionen weckt, der ein bisschen verrückt ist, vielleicht manchmal zu verrückt, aber auch viele Sympathien hat im Bereich der Schwimmerkreise. Und warum sollte er eigentlich nicht diese Sympathien auch bei etwaigen Geldgebern oder Sponsoren wecken? Und das müssen ja dann möglicherweise gar nicht die ganz großen Player sein, die auf Weltbühne stattfinden wollen, sondern Local Heroes aus Berlin, keine Ahnung, Lieferando, weiß ich nicht. Mir fällt nichts Gutes ein. Und Thema Jan-Philipp Glanier, weil du gesagt hast, noch 2 Jahre die Karriere verlängert und dafür auf Zahnarztgehalt, Zahnarzteinkünfte verzichtet, ist vielleicht auch nochmal ein Name, bei dem ich auf ein Thema kommen möchte, worüber wir auch noch gar nicht gesprochen haben, und zwar das Thema Preisgeld. Wenn wir wieder in andere Sportarten gucken, dann gibt es für den, die Tennisspieler kriegen Preisgelder für den Grand Slam Sieg, ich glaube es sind 6-stellige Summen, wenn sie dort in Melbourne oder in New York bei den Australian Open, US Open, wo auch immer, Wimbledon gewinnen, neben dem ganzen Prestige. Die Boxer kriegen eine Antrittsgage, kriegen ein Preisgeld, wenn sie dort bei den Wettkämpfen dabei oder wenn sie dort bei den Kämpfen dabei sind und siegen. Und Ähnliches hat auch bei den Schwimmsportlerinnen und Schwimmsportlern ja Einzug gehalten, massiv vorangetrieben, damals durch die ISL, die ja zum einen mit einem Monatseinkommen dafür gesorgt hat, ey, wir wollen, dass ihr davon leben könnt, auch übers Jahr hinweg, da sollte es ja sogar monatliche Lohnzahlungen im Prinzip geben, die dann sehr, sehr spärlich nur geflossen sind und mit ganz viel Haken und Ösen versehen waren und einige dort sehr lange und jahrelang hinterhergelaufen sind, weiß gar nicht, ob die deutschen Aktiven jemals überhaupt ihr komplettes Geld bekommen haben, aber das hat World Aquatics, ehemals FINA, so ein bisschen in Zugzwang gebracht und gesagt, mussten sie nachziehen, um eben nochmal klarzustellen, ey, auch bei uns könnt ihr Geld verdienen, damit sie nicht ihre besten Sportlerinnen und Sportler verlieren. Und da gibt es ja jedes Jahr die ganz großen internationalen Höhepunkte. Und nur um die Zahlen mal in den Raum zu werfen, weil die sind eher schlechter als besser geworden von den Siegprämien. Es gab bei der Kurzbahn-WM, die ja jetzt demnächst wieder ansteht in Budapest, gab es vor 3 Jahren in Abu Dhabi 2021 noch $15.000 für den ersten Platz. Und jetzt in Budapest und in Melbourne auch vor 2 Jahren gab es noch $10.000. Also ist $5.000 weniger geworden und damit auch das Gesamtpreisgeld, was damals in Abu Dhabi irgendwo bei 2,8, fast 3 Millionen Dollar lag, liegt jetzt noch bei ungefähr 2 Millionen. Und auch die Weltrekordprämie ist dort gesunken. Also, und ich glaube, World Aquatics geht es jetzt finanziell nicht wirklich schlecht. Aber die Preisgelder sind dort gesunken. Bei den Langbahn-Weltmeisterschaften hat sie in den letzten 5 Jahren nichts getan. Gab es 20.000 Euro für einen Sieg und 30.000 Euro für einen Weltrekord. Das war in Budapest vor 2 Jahren, gab es mal 50.000, aber sonst in den letzten Jahren immer 30.000 Euro. Und beim Weltcup ist es auch nicht viel anders geworden. Das stagniert. Weltrekordbonus seit zig Jahren bei $10.000, seit 2007. Die Zahlen hat SwimSwam alle rausgesucht, die habe ich jetzt hier notiert und aufgeschrieben. Und dadurch, dass es weniger Stopps sind, ist halt auch das Gesamtpreisgeld weniger geworden. Die ersten 20, glaube ich, von jedem Stopp, die da die meisten Punkte holen, bekamen dann so ein Preisgeld für den jeweiligen Stopp von $12.000 bis $4.000 runter. Das heißt, da kannst du jetzt hingehen als Glania und sagen, na okay, ich werde vielleicht WM-Finalist und bekomme dann meine 4.000 Euro, dass ich dort Sechster werde und hole mir beim Weltcup noch ein paar Euros dazu. Aber auch das ersetzt ja bei weitem nicht das Gehalt eines Zahnarztes, was er hatte. Aber auch das ist eine Einnahmequelle, die ja mehr und mehr ins Auge gefasst wird, plus dem, dass ein Lian Marchand oder auch eine Kate Douglas mit Sicherheit von World Aquatics eine Antrittsprämie bekommen haben, dafür, dass sie alle 3 Weltcup-Stops dort in Südostasien mitmachen. Also auch das ist durchaus etwas, was den Schwimmsport möglicherweise attraktiver gestaltet und wo eine Stellschraube ist, um die Top-Athletinnen und Athleten bei der Stange zu halten und im Nachwuchs goldene Augen zu wecken und zu sagen, naja, okay, da geht ja doch was dort oben.
Ja, also zum einen, wir hatten ja ganz am Anfang das Thema Steuererklärung. Auch da wird es wahrscheinlich nicht die Nettosumme sein, die die Athletinnen und Athleten bekommen. Und wenn man überlegt, was seit 2020 waren, glaube ich, die ersten Zahlen, was seitdem inflationstechnisch passiert ist, und ist es jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so attraktiv, aber das lassen wir mal als vorweggeschickt da stehen. Als du eben die Insgesamtsumme von den Weltmeisterschaften genannt hast, musste ich so ein bisschen darüber nachdenken, was du am Anfang vom Tennis gesagt hast. Ich glaube, im Tennis wird mehr Geld ausgeschüttet. Aber die Anzahl an Sportlerinnen und Sportler, die dieses Geld bekommen, sind halt einfach viel, viel weniger. Ja, also wenn du dir so ein 64er-Feld anguckst, die bei so einem Grand-Slam-Turnier antreten, wahrscheinlich wirst du auch mindestens 64 Leute haben, die bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften oder Weltmeisterschaften auf der Langbahn Geld bekommen. Beim Boxen stehen in der Regel 2 Menschen im Ring. Und wenn dann noch ein Vorkampf ist, vielleicht nochmal 2 oder noch ein Vorkampf, vielleicht nochmal 2, aber die kriegen dann auch kleinere Gagen. Also wenn du dir nur das Preisgeld oder die Summen anschaust, die da ausgegeben werden, hat man im Schwimmen natürlich den großen Nachteil, dass es einfach auf viel mehr Köpfe verteilt wird, weil du ganz viele Entscheidungen hast, also es werden ganz viele Strecken geschwommen. Du hast sicherlich auch Sportler, die viele Strecken schwimmen, aber ich habe dann so ein bisschen an Leichtathletik gedacht. Früher hieß es mal Diamond League. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt inzwischen heißt. Was ja so ein bisschen vergleichbar mit der Weltcup-Saison im Schwimmen ist, wo du auch Punkte sammelst und dann dort bezahlt wirst. Und auch dort ist, glaube ich, der Weltrekord gar nicht so interessant, weswegen ja auch zum Beispiel Armand Duplantis immer nur 1 Zentimeter höher springt, obwohl er wahrscheinlich heute schon 10 Zentimeter höher springen könnte, einfach um jede Woche oder jeden Monat eine Weltrekordprämie mitzunehmen. Das ist natürlich im Schwimmen schwieriger, jede Woche nur eine Hundertstel schneller zu schwimmen und den Weltrekord zu verschieben. Das funktioniert natürlich nicht. Von daher ist das natürlich auch, also sind das natürlich auch Summen, die ein Tropfen auf einen heißen Stein sind. Und gerade bei Weltverbänden muss ich da auch wieder kritisch anmerken, dass einfach in Weltverbänden, ähnlich wie bei FIFA oder anderen oder Leichtathletik, einfach viel Geld in so einem Apparat verschwindet. Ja, und die Betonung liegt auf verschwindet. Das dann nicht an die Sportler ausgezahlt wird, obwohl das diejenigen sind, die den Zirkus machen, warum die anderen überhaupt alle einen Job haben. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Und ein letzter Gedanke dazu, du hast gesagt, also es ist auch eher eine Vermutung, dass Leo Marchand zum Beispiel noch eine Antrittsprämie bekommt. Aber ich glaube, das ist ein eher educated guess als eine sehr bolde Vermutung. Die Sache ist natürlich, dass das auch ein extremes Ungleichgewicht da reinbringt, ne? Also wenn Leo Marchand noch mehr Kohle bekommt, der ist schon Olympiasieger, der kriegt jetzt noch ein Antrittsgeld, dann kriegt er noch einen besseren Sponsor. Das heißt, der muss sich vielleicht irgendwann gar keine Gedanken mehr um seine finanzielle Absicherung machen und kann sich nur auf Schwimmen konzentrieren. Und jemand, der vielleicht, weiß ich nicht, 15.000 Euro für einen Weltcupsieg bekommt, der versteuert das und kommt dann irgendwie mit, weiß ich nicht, 5.000 Euro netto wieder nach Hause, ist sicherlich eine nette Summe, oder 6.000, 7.000 Euro, wie viel auch immer davon übrig bleiben. Aber ist natürlich trotzdem ein anderes Geld, als wenn ich irgendwie einen Sponsorendeal für meinen Olympiasieg mache. Und dann muss ich mich trotzdem wieder absichern. Also dieser Rattenschwanz führt dann am Ende dazu, dass man dann irgendwann vielleicht Verhältnisse bekommt wie in der Fußball-Bundesliga, dass die Erfolgreichsten mit Geld zugeschissen werden und die, die dann so sich nach vorne ranrobben wollen, also die, die sich entwickeln wollen, dann, also die, die vielleicht, weiß ich nicht, Olympia in Paris, schnüffeln sie gerade am Finale, dann werden sie in unterwegs bei einer WM mal irgendwie Vierter, Fünfter und wollen dann bei Olympischen Spielen in Los Angeles Platz 1 bis 3 erreichen, aber in der Zwischenzeit haben schon die anderen, die dort vorher auf Platz 1 bis 3 waren, ihre Karriere weiterentwickelt. Will ich nicht sagen, dass das jetzt kein Grund ist, warum man nicht da oben hinkommen kann, aber es macht es natürlich nicht einfacher.
Ja, aber da vermischst du zwei Sachen. Also ich glaube, zum einen reden wir hier nicht über Vereinsstrukturen, die finanziell über Preisgelder gefördert werden und sich dadurch manifestieren, sondern wenn Leon Marchand seine Karriere beendet, ist die vorbei. So. Und dann ist dort ein Vakuum, wo jemand anders nachrücken kann. Da sehe ich die Gefahr nicht so sehr. Und zum anderen, du musst ja irgendwo anfangen, das Geld zu verteilen. Und warum nicht auf die Besten, also sinnvollerweise auf die Besten, weil das sind ja auch deine Publikumsmagneten. Das hat Michael Jordan damals in der NBA gesagt, dass er viel zu wenig verdient hat. Der hat den Scheißladen gerettet. Dass das jetzt wieder so ein Milliardenbusiness ist und hat dafür, ich meine, da muss ich keine Sorgen machen, ne? Ist völlig klar so. Der überlegt sich, wo will ich hin und fliegt dahin. Das ist ihm Wurst. Aber das sind ja die Leute, die am Ende eine Attraktivität generieren auch. Und natürlich sollen die das Geld bekommen. Und wenn ich jetzt sehe und ich bin Vierter geworden vielleicht bei oder Finale geschnüffelt bei in Paris und werde Fünfter bei der WM und sage, okay, es ist nur noch so ein bisschen und ich kenne die Stellschrauben, woran ich arbeiten musste, arbeite ich mehr mit meinem Coach, dann sage ich, okay, nächstes Jahr kann ich dort oben stehen und dann kriege ich nicht nur den Ruhm und die Goldmedaille und den Sponsorendeal, sondern auch das Preisgeld. Und das ist ein Faktor, der dort mit reinspielt. Ich finde das richtig und wichtig, weil du musst irgendwo anfangen, um dann das später auch nach unten verteilen zu können. Und du hast natürlich auch vollkommen recht. Es ist ein Weltverband, wo viel Geld versickert und Inflation angesprochen. Und dass die Preisgelder hier derartig stagnieren über die letzten 5 oder weiß ich wie viele Jahre, hat mich selber auch schockiert. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich so inneren, also ich war davon ausgegangen, na okay, ist jedes Jahr irgendwie ein Tausender mehr geworden oder immer so ein Sprung mal 3.000, 4.000 Dollar mehr. Nein, ist es nicht. Und ich glaube aber, das wäre dringendst mal Zeit, auch dort mehr partizipieren zu lassen. Und wir müssen uns nichts einbilden. In den Großteilen ist das Sportbusiness oben eine große Glanzwelt. Du hast die Boxer angesprochen, die beiden mit den großen Gagen, die dann den Hauptfight machen. Oder auch bei den Tennisturnieren, die dort ins Achtelfinale kommen oder ins Viertelfinale. Die können sich das Einzelzimmer im Hotel neben dem Stadion leisten. Und von den anderen, die in diesem 64er-Feld am Anfang starten, die wohnen zu zweit oder zu dritt, weil sie sich das alleine nicht leisten können und haben dann noch den Anfahrtsweg. Also es ist ein Grind. Ist bei den Boxern das Gleiche, dass du dort im unteren Bereich natürlich immer Probleme hast. Aber das, so ist es halt. Da sehe ich jetzt keinen, nicht schlimm.
Ja, also grundsätzlich weiß ich, was du meinst, aber dieser Trickle-Down-Effekt, der ja auch in der Wirtschaft immer angebracht wird, dass wenn nur die Reichen weniger Steuern zahlen, dann geben sie mehr aus und das führt dann dazu, dass irgendwie alle mehr Geld verdienen, hat ja in den letzten Jahrzehnten gezeigt, dass das nicht so richtig funktioniert. Und am Ende glaube ich auch nicht, dass wir, wenn wir Leo Marchand fördern, dass das dann der FC Bayern wird oder dass das dann der nächste Michael Phelps wird, der alle Medaillen gewinnt. Aber am Ende funktioniert so ein Top-Athlet ja auch nur, wenn der aus einer Masse heraussticht. Ja, also wenn der alleine da den Zirkus machen würde und immer nur gegen die Uhr schwimmen würde, oder wenn der irgendwas anderes alleine machen würde, wo man eigentlich eine Konkurrenz für bräuchte, oder wenn du alleine im Boxring stehst oder alleine am Tennisplatz stehst, also da kommen auch nicht 20.000 Zuschauer, um sich das anzugucken. Und deswegen glaube ich schon, dass du dieses Thema Antrittsgeld auf der einen Seite machen kannst, vielleicht auch machen musst, aber vielleicht lädst du dann einmal Leo Marchand ein, dann lädst du irgendwie einen anders ein, dass sich das ein bisschen mehr verteilt, und zusätzlich machst du dann das vielleicht auch ein bisschen attraktiver für die anderen Athletinnen und Athleten in Bezug auf Preisgeld, weil sonst wirst du auch im Schwimmen diese Situation haben, dass Leo Marchand direkt neben der Schwimmhalle in irgendeiner Suite übernachtet, wo er dann 5 Massagen am Tag und 7 Mocktails geliefert bekommt, und die anderen Athletinnen und Athleten, die quasi nur in Anführungszeichen vom Verband dorthin geschickt werden, sind vielleicht auch in einem okayen Hotel, aber dann in einem Doppelzimmer, haben 20 Minuten längere Anfahrt, der Physio ist irgendwo anders oder weiß der Kuckuck. Also wir reden ja davon, dass diese Unterschiede in der Weltspitze im Promillebereich sich zum Teil abspielen und dass Leistungsentwicklung dann auch im Promillebereich Unterschiede macht. Also wenn ich 2 Minuten später meine Massage bekomme, macht das wahrscheinlich schon Unterschiede. Oder wenn ich 3 Minuten länger zum Einschlafen brauche, das kann schon einen Unterschied machen. Und das sind Dinge, die man da, finde ich, auch mit berücksichtigen muss. Wir werden nie eine Chancengleichheit haben, machen wir uns nichts vor. Ja, also niemand wird irgendwann immer die gleichen Bedingungen haben. Aber zumindest sollten wir das nicht verschlimmern, dadurch, dass wir den einen besser pampern als den anderen.
Aber ich halte genau das für, das ist wichtig, wenn wir über das Thema Profisportler reden. Und kann ich als Schwimmer Profi sein, dann möchte ich doch an der Stelle schon sagen, ja, das kann ich, weil der Weltverband hat ja damit geworben, dass es die Tremendous 12 sind, also es waren ja 12 Aktive, die alle Stops mitmachen sollten, bis Kelly McKeon ausgeschieden ist, dann waren es noch 11. Und in Incheon, in dem Hotel, hatte sich der Weltverband gekümmert, und das war schäbig, sodass die dann noch 11 Verbliebenen umgezogen sind auf Weltverbandskosten. Also es ist genau das passiert, was du gerade sagtest. Die sind gepampert worden, die sind hospitiert worden, die kriegen ja dann auch Führungen durch die Stadt und werden dort an die Hand genommen, dürfen mal zum Eishockeyspiel oder was weiß ich, sich das mit angucken. Letztes Jahr in Berlin waren sie beim Basketball, bei den Alba-Basketballern. Aber das ist ja, das bietet doch am Ende auch einen Anreiz ich möchte auch dahin, und ich habe die Möglichkeit, also wenn ich dann sehr gut bin und da mich hingearbeitet habe, dann werden mir auch Annehmlichkeiten gewährt, und dann kann ich von diesem Sport leben und dann wird mir das Hotel bezahlt, was ja am Ende den Profi auch wieder auszeichnet. Also
ja, also die sollen das auch gar nicht weggenommen bekommen. Ich glaube nur, das Ziel soll sein, dass das Geld, was du damit vielleicht mehr akquirierst, weil du mehr Sponsoren hast, weil du mehr Leute hast, die das interessiert, weil die 12 Fuzzis da durch die ganze Welt reisen und du diese Aufmerksamkeit generierst, dass das Geld, was du da mehr verdienst, du dann am Ende auf alle wieder verteilst und nicht immer nur auf diese 12, um zu sagen, okay, wir haben 12 Leute, die außergewöhnlich viel verdienen, aber weil es diese 12 Leute gibt, die außergewöhnlich viel verdienen, können jetzt 100 mehr Athletinnen und Athleten als Profis leben. Das wäre aus meiner Sicht das Ziel, und nicht zu sagen, wir haben jetzt 12 Athleten, die können leben wie Michael Jordan, und dann haben wir welche, die können bis zu ihrem Karriereende leben, so wie du und ich, mit einem überdurchschnittlichen Angestelltengehalt, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Danach ist einfach Schicht im Schacht. Und müssen sich dann überlegen, ob sie heute oder morgen ihre Zahnarztpraxis aufmachen oder ihr Psychologiestudium abschließen oder was auch immer sie tun. Und das wäre halt sozusagen die Idee, dass man aus meiner Sicht als Verband schon die Verantwortung hat, dass man eine Art Konkurrenzsituation fördert, und nicht, dass du die Länder hast, wo in Australien zum Beispiel, wo Schwimmen einen anderen Stellenwert hat, dass die automatisch schon andere Verdienstmöglichkeiten haben. Ne? Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass, wenn wir das im Nationenvergleich machen, wo wir ja letztes Mal waren, USA versus Deutschland, wenn wir jetzt Australien versus Deutschland nehmen und den Stellenwert des Sports beziehungsweise den Stellenwert des Schwimmens dort nehmen, ja, da tauchen die Leute dann irgendwie, verdienen vielleicht nicht mehr mit ihrem Schwimmen, aber die sind dann halt irgendwie für den Werbespot X oder Y im Fernsehen zu sehen. Und auch in USA, wenn sie aus dem College-System raus sind, wo sie ja rein rechtlich nichts zu verdienen dürften, Aber auch da, sobald Michael Phelps da raus war, stehen die Leute Schlange, die dann irgendwie mit ihm einen Deal machen wollen. Und dann kann er sich die Summe und die Marke aussuchen. Und das ist sicherlich was, wo es auch um Stellenwert des Sports geht und wo man dann eine Sichtbarkeit von Athletinnen und Athleten hat. Also kommt natürlich auch wieder mit Nachteilen. Du wirst auf der Straße erkannt. Also ich glaube, niemand, der Olympiasieger ist im Schwimmen, wird auf der Straße groß erkannt. Aber dafür kann er sich dafür auch nicht irgendwas Besonderes leisten.
Ja. Natürlich, wenn der Verband mehr Einnahmen hat, weil die 12 dort die Hallen voll machen, dann wünsche ich mir, dass dort ein professionelleres Umfeld, mehr Werbemaßnahmen, dass die nächste WM zum Beispiel ganz anders aussieht oder sich über die Jahre auch fortentwickelt, was den Show-Aspekt, was den Präsentationsaspekt angeht, was vielleicht ein Einschwimm-Ausschwimmbecken angeht und solche Sachen. Ich glaube auch ein Lukas Mertens zum Beispiel wäre auch Bestandteil dieser 12 gewesen. Der wäre die 200 Rücken, 200 Kraul, 400 Kraul geschwommen auf allen drei Stops und hätte, weiß ich nicht, was dazu verdient, an Preisgeldern sicherlich und wer dort einmal die drei Stops mitgemacht. Hat er nicht gemacht, vielleicht ist er nicht gefragt worden, hat keine Lust gehabt, weiß ich nicht. War dafür ganz viel im Fernsehen zu sehen, diverse Talkshows und hat dort mit Sicherheit auch das ein oder andere Scheinchen dazu verdient. Ich wollte eine Sache noch ganz, bevor wir vielleicht zum Schluss kommen, ganz wichtig aufmachen, wenn wir über Profisport reden, sei es jetzt Volleyball oder sei es Tennis oder sei es Golf, dann reden wir ganz oft auch, und das ist einmal am Rande gefallen, über Gender-Ungerechtigkeiten. Dass der Frauensport unterrepräsentiert ist, weniger finanzielle Mittel kriegt, bei den Fußballern ja auch ganz prominent mit gewesen im Vergleich zu den Männern. Und möchte hier tatsächlich hervorheben, dass das beim Schwimmen explizit nicht der Fall ist, weil Männer und Frauen ihre Wettbewerbe gleichzeitig absolvieren, wechselseitig. Es gibt keinen Unterschied in den Preisgeldern, es gibt meinen Augen auch keinen bekannten Unterschied in jedweder Hinsicht. Antrittsgage, klar, war ein educated guess, aber ich gehe fest davon aus, solange ich nicht ein klares Dementi davon höre. Da waren wir auch beim Thema Werbefläche nochmal auf dem Körper. Auch das ließe sich ja reglementieren. Dann sagst du, okay, du darfst bloß den Oberarm bekleben oder nur das Schulterblatt, was auch immer dann frei ist, oder die Badekappe obendrauf statt nur an der Seite und so weiter und so fort. All das sind Optionen, um Geld zu generieren, das wieder in den Schwimmsport und in die Sportlerinnen und Sportler fließen kann, damit die von ihrem Hobby langfristig was haben und sich wirklich Profi schimpfen dürfen.
Ja, also ein Gedanke vielleicht noch zu Lukas Mertens, ohne das jetzt zu wissen, aber es wäre ja die Ironie der Geschichte, wenn er eher nicht daran teilnimmt, weil er irgendwelche Klausuren geschoben hat, die er jetzt irgendwie nachschreiben müsste. Ja, also das wäre ja sozusagen die größte Ironie der Geschichte, dass das Thema duale Karriere in Deutschland so funktioniert, dass du Klausuren irgendwo hinschiebst und das ist aber die Saisonphase, wo du dir vielleicht ein paar Scheine dazu verdienen kannst. Das vielleicht so als mit einem Augenzwinkern vorweggeschickt.
Um vielleicht dazu, ich finde das Augenzwinkern gut, ich habe ja auch gelacht. Ich glaube, Lukas war vielleicht aus zwei Gründen nicht dabei. Der eine war, er hatte auch bekannt gegeben, dass er, glaube ich, eine Nasen-OP hatte nach Olympia, damit er nicht mehr so oft krank ist. Und als zweites studiert er nicht, sondern ist auch in der Sportfördergruppe beim Bund.
Ja. Auch bei der Bundeswehr kann man ja studieren. Aber nichtsdestotrotz, genau, das wäre tatsächlich so ein typischer deutscher Kniff aus meiner Sicht, der dann irgendwie dafür spricht, wir haben so ein gutes System, du kannst alle Klausuren auf nach die Olympischen Spiele schieben und kannst dafür aber dann kein Geld bei den Weltcups gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Die Frage ist halt so ein bisschen mit den Gender-Ungerechtigkeiten, klar, das ist im Schwimmen aus meiner Sicht sowieso recht positiv, dass wir auch gemischte Trainingsgruppen haben, so dass du auch gar nicht so sehr auf so eine elitäre Männerpräsenz in Anführungszeichen kommen kannst. Und ich bin auch ganz froh, dass wir keine Volleyballverhältnisse haben, sag ich mal, wo man das Thema dann eher über den Körper definiert, also wo man dann sagt, ja, okay, die Frauen spielen in den möglichst knappsten Outfitten, was wahrscheinlich auch eher aus einer männlich geprägten Verbandsstruktur hervorgewachsen ist, ohne das jetzt genau zu wissen. Aber wenn wir jetzt irgendwann dahin kommen und sagen, wir machen jetzt Tattoos auf dem Bauch und die Frauen dürfen nur noch im knappsten Bikini schwimmen, wäre, glaube ich, auch nicht das, wo wir das hinentwickeln wollen. Ich glaube, dass wir da echt gut davor sind, was sozusagen diese gleichen Preisgelder und gleichen Themen angeht und wir das auf jeden Fall weiterhin forcieren müssen. auch wenn gerade Tennis, ja, ich glaube, Wimbledon war das letzte Turnier, wenn mich nicht alles täuscht, was jetzt letztes Jahr oder so die gleichen Preisgelder für Männer und Frauen gemacht hat. Also auch da hat sich in den letzten Jahren echt extrem viel entwickelt, was das Ganze angeht. Und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Wo es, glaube ich, fast am schwierigsten ist, ist halt in den Mannschaftssportarten, weil die Präsenz von weiblichen Mannschaftssportarten einfach deutlich schlechter ist als die Präsenz von männlichen Mannschaftssportarten, auch wenn sich das im Fußball mit Frauen-Länderspielen und mit der Frauen-Bundesliga bei Magenta Sport so ein bisschen auflöst, aber Damen-Handball-Bundesliga oder Damen-Volleyball-Bundesliga, Damen-Eishockey-Bundesliga, Damen-Basketball-Bundesliga kann man wahrscheinlich außer im Stadion nicht mal auf einem YouTube- oder Twitch-Stream schauen, würde ich jetzt mal vermuten, ohne dass ich mich da besonders gut auskenne. Aber ja, man kann nur hoffen, dass wir in 10 Jahren auch davon reden, dass man vielleicht in irgendeinem Privatangebot auch diese Angebote sich anschauen kann.
Ja, bei den genannten Sportarten wäre ich auch ziemlich blank, was du gerade gesagt hast. Frauenbasketball kenne ich jetzt auch gar nicht aus, tatsächlich. Es ist, wie es ist. Christoph, wir sind jetzt 75 oder 73 Minuten unterwegs und wenn dir nicht noch was einfällt, was wir vielleicht vergessen haben, ich wäre soweit, glaube ich, durch, würde ich den Deckel drauf machen und nochmal zusammenfassen.
Also einen Punkt würde ich schon nochmal gerne, vielleicht nehmen wir uns da nochmal 5 Minuten für, wenn die Hörerinnen und Hörer noch dranbleiben möchten. Wir haben ganz am Anfang mal darüber gesprochen, dass wir das Thema Profitum so definieren, dass wir das während der Karriere sehen. Vielleicht sollten wir noch einen abschließenden Gedanken dazu fassen, wie wir dann einen Übergang sozusagen in eine Arbeitnehmer-selbstständigen Tätigkeit, wie auch immer, sehen. Weil ich glaube, dass das schon ein Thema ist, dass wir reden jetzt darüber, das Leben ist jetzt quasi mit 35 zu Ende. Und hast du irgendeinen klugen Gedanken, außer das, was wir mit den Rentenpunkten mal angerissen haben, wie man das bewerkstelligen kann, dass die Leute mit einem Sabbatjahr nach dem Sport vielleicht, abtrainieren Sabbatjahr, sage ich jetzt mal, dann irgendwie in ihre berufliche Karriere überführt werden können? Hast du irgendwelche Perspektiven oder fällt dir irgendwas dazu ein?
Die Frage ist ja, inwiefern diese berufliche Karriere schon vorbereitet ist. Also sprich, gab es da schon eine parallele Ausbildung dazu? Da fange ich wirklich an und sage, okay, ich bin jetzt kein Sportler mehr, sondern jetzt der Privatmensch und habe noch, also die meisten Sportlerinnen und Sportler stehen ja tatsächlich nach ihrer Karriere davor und sagen, okay, was bin ich denn jetzt eigentlich? Das gibt's ganz oft bei den Basketballern, bei den Schwimmern ja auch, Michael Phelps, nicht umsonst hat er ein bisschen Drogen- und Spielprobleme gekriegt, weil er auf einmal nichts anderes mehr hatte nach seinen Olympiasiegen und nach dem Sport. Das ist nicht ungewöhnlich und nicht untypisch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Karriere vorbereitet werden muss. Und dann kannst du so einen Übergang schaffen. Richtig klugen Gedanken habe ich da, glaube ich, nicht, weil ich echt ein Problem darin sehe, Mitte 30 und jetzt fängst du eine Ausbildung an. Und da rede ich ja nicht davon, dass du belastbar bist als Leistungssportler und all diese positiven Eigenschaften mitbringst, organisiert, strukturiert, diszipliniert, zielstrebig, sondern dass du dich möglicherweise in ein neues Themenfeld wirklich von vorne einarbeiten musst, mit dem du nie was zu tun hattest. Buchhaltung, Steuerberater werden die wenigsten wohl sich damit auseinandersetzen, hobbymäßig. Und da musst du vielleicht als Verband oder als Staat auch Möglichkeiten und Wege aufzeigen und dort ein Sicherheitsnetz schaffen.
Ja, also das Einzige, was mir einfällt, ist halt das Thema Laufbahnberatung an den Olympiastützpunkten. Ich glaube, dass das insofern eine höhere Priorisierung bekommen sollte, als dass das grundsätzlich, also es gibt ja, wenn mich nicht alles täuscht, ein verpflichtendes Gespräch, sobald man in den Kader kommt, aber auch wenn man dann nur in Anführungszeichen im Nachwuchskader unterwegs war, wird man dann ja auch nicht nach der Karriere mehr so lange begleitet. Also ich glaube, dass wir gerade Sportlerinnen und Sportler, die lange im Sportsystem sind und vielleicht auch nur das Sportsystem kennen, begleiten müssen, vielleicht auch diese charakterlichen Tests beziehungsweise diese charakterlichen Dinge, wo man halt irgendwie großes Interesse dran hat oder diese psychologischen Tests, da werden sich andere besser auskennen, dass man das häufiger macht, um auch so Entwicklungen zu sehen. Weil ich glaube, sowas wie jetzt ein Christoph Hildebrand, der dann irgendwie während seiner Karriere bei der Polizei ist und an dem Tag, wo er seine Karriere beendet, auch mehr oder weniger bei der Polizei kündigt, weil das halt für ihn nur das Mittel zum Zweck war, um so viel Sport wie möglich machen zu können, kann ja auch nicht die Idee sein, dass die Leute zur Polizei gehen oder zur Bundeswehr gehen, nur weil sie da am besten Sport machen können und dann stehen sie am Ende trotzdem mit leeren Händen mehr oder weniger da, wenn sie beide Karrieren beenden. Deswegen glaube ich, wäre es schon zum Abschluss ein Appell dazu, die Laufbahnberatung ernster zu nehmen oder da einen stärkeren Fokus drauf zu legen, schon wichtig. Und ich glaube, dass das Thema duale Karriere, was wir ja letztes Mal besprochen haben, hier auch sehr, sehr stark mit reinfällt, weil einfach man kann vielleicht ein, zwei Jahre nach der Profi-Schwimmkarriere überbrücken, weil man da noch ein, zwei Sponsoren hat, die einen begleiten oder was auch immer. Aber viel länger hält es bei den meisten einfach nicht und dann muss man sich eine Lösung überlegen, wohin man möchte. Und ja, vielleicht macht das wirklich Sinn, ein paar Studien auszuprobieren, also ein paar Studiengänge vielleicht auch auszuprobieren mit Anfang 20, um dann zu wissen, dass man mit Mitte 20 vielleicht doch nicht Maschinenbau, sondern BWL studieren möchte oder weiß ich nicht. Also das wäre vielleicht noch was, was man mitgeben könnte oder in die Community geben könnte, dass man dazu vielleicht ein paar Anregungen hat.
Oder ihr macht etwas mit dem, was ihr sowieso schon könnt, nämlich mit dem Schwimmsport. Du das Thema Hildebrand gerade angesprochen hast, Marius Kusch, der sich in den USA mit einer Swim School selbstständig gemacht hat. Oder ihr geht ins, oder man kann ins Personal Training gehen oder sich als Trainer an den Beckenrand stellen, wenn das Berufsfeld mal attraktiver wird. Auch ein spannendes Thema vielleicht mal, um zu diskutieren. genau, also man hat ja durchaus Expertise entwickelt im sportlichen Bereich auf jeden Fall oder Ernährungsberatung, wo die Einstiegshürde relativ klein ist, wenn man denn dann im Sport bleiben möchte, weil das Vorwissen schon reichhaltig da ist. Aber ansonsten die Laufbahnberatung an den Olympiastützpunkten wird angeboten. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Hinweis. Was mir klar geworden ist nochmal ganz am Ende, ist tatsächlich, dass das Schwimmen mit diesem Profitum und mit der Frage, was machen wir eigentlich nach der Karriere und wie professionell sind wir aufgestellt, ist es nicht allein. Ich glaube, die Zahl der Sportarten, die bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften mal im Fokus stehen, ist sehr groß und die Zahl der Sportlerinnen und Sportler, die aber nach ihrer Sportkarriere weiter davon leben können, ist sehr klein. Die sind während der Karriere gut abgesichert. Das haben wir hier, glaube ich, auch sehr schön rausgearbeitet. Aber was ist eigentlich danach mit der Karriere, nach der Karriere, wenn die Dienstleistungen und Sachleistungen von den Verbänden oder von angeschlossenen Sponsoren, nicht mehr wirken und, das Geld vom Staat oder von der Sportförderung, von der Sporthilfe, nicht mehr fließt, weil der Kaderstatus dahin ist, dann wird das halt spannend. Und Profi wäre dann einfach, wenn eine ausreichende Absicherung da wäre, zumindest für einige Jahre, um sich dort erstmal sicher sein zu können und sich voll auf den Sport konzentrieren zu können und nicht direkt sich Gedanken machen zu müssen, was ist eigentlich, wenn ich mal aufhöre. Und ich glaube, wir haben drei Wege im Wesentlichen aufgezeigt, wie das so aussehen kann, das Vorsorgen. Das eine wären private Sponsoren suchen, um dort das Bankkonto zu füllen. Dann als zweites hatten wir über Rentenpunkte und das dritte die Pensionsansprüche gesprochen, weil am Ende Repräsentanten des Staates und dort vielleicht einen Weg zu implementieren und einen Weg rauszufinden, wie man ein dauerhaftes Einkommen sichern kann nach der Sportkarriere für die Athletinnen und Athleten, die so lange Deutschland auf Weltbühne repräsentiert haben. Habe ich was vergessen, Christoph?
Nein, ich finde, du hast das sehr gut zusammengefasst und ich glaube, dass wir, auch wenn wir mal wieder ein, zwei Abzweigungen genommen haben, schon die Punkte gut rausgearbeitet haben und man vielleicht auch in welcher Form auch immer dort an anderer Stelle auch weiter diskutieren kann.
Dann sage ich herzlichen Dank für erstmal, dass du da warst, vor allen Dingen, dass du die Zeit hier investiert hast. Und ich fand das wieder mal sehr fruchtbar, sehr, sehr schön, über all diese Themen abzunörden und sich ein bisschen auszudiskutieren und den Kopf heiß zu reden. Und ja, schön, dass ihr da mit dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Das war's für heute.